Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Football's Coming Home, zu Folge 83 mit einem kranken Host. Erstmal eine dicke, fette Entschuldigung, dass ich mich ein wenig random heute hier anhöre. Aber ja, ich laboriere noch ein bisschen an einer Grippe. Letzte Woche lag ich flach. In dieser Woche geht es wieder so ein bisschen, aber so ganz mit den Resten kämpft man dann doch noch. Aber ich wollte die Folge heute nicht ausfallen lassen. Aber deswegen dachte ich mir, umso mehr lade ich mir einen Topcast ein, der nicht nur sehr viel Ahnung von Fußball hat, sondern auch sehr gerne und viel redet, so wie ich, so dass ich mich ein wenig zurückhalten kann in den tiefen Analysen. Herzlich willkommen, Nico Mahnstein, und ich hoffe, es geht dir gesundheitlich ein bisschen besser als mir.
Ja, hallo lieber David. Zunächst einmal gute Besserung und natürlich auch hallo nach draußen. Ja, mir geht's Gott sei Dank soweit ganz gut, keine gesundheitlichen Probleme. Ja, hab am Wochenende viel geguckt und hoffe natürlich, dass ich deine Stimme soweit entlasten kann und ein paar Beiträge zu den jeweiligen Spielen liefern kann.
Oh, dem bin ich mir sicher, deswegen bist du ja auch da. Aber ich kann auch sagen, liebe Leute, der Kollege Mahnstein hat einige Klausuren jetzt hinter sich gebracht. Aber er sieht gut aus, kann ich euch sagen. Also, und ist jetzt voll ready. Jetzt wird es ja eigentlich entspannt für dich, oder?
Erstmal. Ja, jetzt wird soweit noch eine kleine mündliche Prüfung, aber sonst viel Fußball im nächsten Monat. Sehr viel Fußball und hoffentlich ein paar Stadionbesuche.
Ja, und dann entwickelt er sich zunehmend zum neuen Topspiel-Kommentator. RTL hat leider nicht bei dir angerufen, sondern nach wie vor bei Wolf Fuß. Aber ich denke mal, das kriegen wir irgendwann noch hin, ne? Dich in die Elite der Sportjournalisten-Szene zu heben.
Ich nehme es gerne hin. Wenn nicht, verleihen wir mit dem Kommentatorenblock einfach weiter, so lange, bis es geht.
Das stimmt. Eigentlich seid ihr in der Hinsicht ja jetzt schon berühmt. Ja, apropos, wenn du das gerade angesprochen hast, vielleicht kennen dich ja noch nicht alle. Kommentator bei Flashscore, du machst den Kommentatorenblog. Also wer den jetzt mittlerweile nicht kennt, dann weiß ich tatsächlich auch nicht. Aber falls nicht, schaut definitiv nochmal vorbei. Wenn ihr wissen wollt, wann eure Top-Kommentatoren am Start seid, sind immer schöne Grafiken mit dabei. Also schaut da vorbei, lasst a Like, a Follow and a Kommentar da. Keine Ahnung, warum ich jetzt in diesen Ostslängen verfallen bin. Aber wir lassen es einfach mal so stehen. Ich bin hier, glaube ich, top ausgestattet mit Meerwasser, Nasenspray, Ingwertee und schieß mich tot. Alles, was die deutsche Pharmaindustrie so zu bieten hat, von rezeptfrei, rezeptpflichtig über beziehungsweise bis hin zu noch im Tier. Versuch befindlich. Insofern sollten wir das heute hier gut rumkriegen. Worüber sprechen wir? Natürlich über den Bundesligaspieltag. Hatte ja viel Zeit zum Gucken an diesem Wochenende. Und wir haben auch heute mal wieder unsere Ist-noch-was-Kategorie am Start mit noch drei kleinen Sachen. Ich würde mal sagen, wir lassen kurz das Bundesliga-Intro einmal durchlaufen. Das haben wir nämlich beim letzten Mal vergessen. Da hat Nico voller Begeisterung angefangen zu und dann wollte ich es nicht mehr mit reinschneiden, aber alles gut. Wir lassen es jetzt einmal durchlaufen und dann gehen wir hier rein in den 20. Spieltag. So, und wir beginnen am Freitagabend mit Werder Bremen gegen den FSV Mainz 05. Die Bremer haben für den ersten Dreier gesorgt im neuen Jahr. 1-0 gewonnen. Leonardo Bittencourt war am Ende der Matchwinner. Und trotzdem war das Spiel doch ein wenig crazy. Und so richtig freuen konnte man sich über den Sieg am Ende des Tages aus Bremer Sicht nicht wirklich. Allein 4 verletzungsbedingte Wechsel. Dazu noch kurz vor Schluss die gelb-rote Karte für Niklas Stark wegen Spielverzögerung. Daraufhin sah Friedel dann auch noch gelb-rot, weil er protestierte. Und Ole Werner nach dem Spiel glattrot wegen Schiedsrichterbeleidigung. Nico, es ging ordentlich ab. Was hast du zu diesem Spiel zu sagen?
Das war wirklich, also speziell die Schlussphase, das war völlig irre, vor allem nach diesen Situationen. Auf die Situation selbst kommen wir wahrscheinlich auch gleich noch zu sprechen. Aber wenn ich an die Schlussphase denke, was Mainz natürlich dementsprechend alles nach vorne geworfen hat, Bremen mal eben 2 Drittel der ganzen Abwehrkette in einer Situation verloren. Weiser musste dann noch einmal hinkrätschen, auch eine Szene, die dann sicherlich noch hart war. Alles hat Mainz reingeflankt, aber letztlich hat Bremen das über die Zeit gebracht, wobei am Ende wenig Freude da war. Aber im Großen und Ganzen, wenn wir das Ganze mal sportlich aufziehen, ein für mich über die gesamte Strecke absolut verdienter Erfolg, weil Werder speziell in der ersten Hälfte deutlich besser war. Sie hatten ja schon früh im Spiel auch noch vor dem Tor in der 14. Minute den Strafstoß, den sie verschossen haben. Der Trend in der Bundesliga geht so ein bisschen weiter in dieser Saison. Strafstöße schießen, das ist in dieser Saison so ein gewisses Problem. Kann ich mich noch erinnern, auch beim letzten Mal, als ich da war, hatten wir darüber gesprochen und das wiederholt sich auch dieses Mal. Aber ja, im gesamten Bittencourt das Tor gemacht, auch ansonsten weitere Aluminiumtreffer. Zentner musste einige Male hin. Ganz interessant, da auch die Bilanz zur Pause, waren es bereits bei Bremen mehr als 2,21 Expected Goals, während Mainz eigentlich kaum was nach vorne geschafft hat in der ersten Hälfte. Zweite Hälfte wurde es ein bisschen besser, wobei am Ende auch da Expected Goals 3,29 zu 1,04, spricht schon klar für die Bremer, die am Ende nochmal zittern mussten mit roten Karten, aber ich würde sagen, ganz, ganz wichtiger erster Sieg, während Mainz ja zum dritten Mal in Folge auswärts verliert. Ganz interessant, in den ersten 7 Auswärtsspielen der Saison haben sie nur einmal verloren. Das ist ja so ein bisschen gedreht von der Auswärtsstärke und der Heimschwäche zur Heimstärke und Auswärtsschwäche.
Ja, auch ein wenig crazy, ne? wie sich das so gewandelt hat, weil du gerade die Situation angesprochen hast, auch mit den gelb-roten Karten. Im Anschluss haben ja die Werderaner ja Schiedsrichter Martin Petersen ja auch eine gewisse Arroganz vorgeworfen. Wie würdest du das insgesamt sagen? Also ich sag mal so, ich kann jetzt nicht sagen, ob er arrogant auftritt oder so, aber wenn man viel Bundesliga guckt, dann merkt man ja doch schon gefühlsmäßig oft so ein bisschen, okay, der eine Schiedsrichter kommt jetzt häufiger mal kritisch vor oder wird häufiger mal kritisiert und andere halt weniger. Und Martin Petersen ist doch so ein Charakter, der auch öfter schon mal genau in diesen Konflikt hineingeraten ist. Wie siehst du das? Also könntest du den Protest der Bremer irgendwo nachvollziehen? Ohne jetzt genau im Detail zu wissen, was da auch gesprochen wurde, ne? Das können wir nicht beurteilen.
Ja. Also ich glaube zum Beispiel bei der Szene rund um Ole Werner nach dem Schlusspfiff, da hat Ole Werner ja auch nach dem Spiel gesagt, dass er sich im Ton vergriffen hat. Ich denke, das wird auch in Ordnung gewesen sein, dass er da rot gegeben hat. Bei den Situationen im Spiel, ich fand die gelb-rote Karte für Niklas Stark hart, weil klar, List verzögert ein bisschen das Spiel und klar, er wirft so ein bisschen den Ball rüber, aber es wirkte schon auch so ein bisschen, als er die gelbe Karte dann rausgezückt hat, dass er gar nicht so im Kopf hatte, ach, der hatte schon gelb und er wirkte dann huch, ein bisschen überrascht. Aber auch eine gelbe Karte, die man geben kann, auch wenn es für mich eher keine ist. Das fand ich aber noch okay. Das, was ich dann ein bisschen auch von der Körpersprache, wo du auch gerade gesagt hast, so ein bisschen wie Schiedsrichter auf einen wirken, dass wenn der Kapitän Marco Friedl auf dich zugeht, dass du dich abdrehst und nicht mit in den Dialog gehst, wohlgemerkt mit dem Kapitän, da haben wir ja auch die Regel, dass extra dafür der Kapitän ja mit dem Schiedsrichter reden darf und sich die Schiedsrichterentscheidung erklären lassen darf, dann verstehe ich das ehrlicherweise nicht, warum Marco Friedl da die gelb-rote Karte bekommen hat. Auch in der Gesamtsituation hätte ich da schon mir ein bisschen mehr Feingefühl von Petersen erwünscht.
Das altbekannte Fingerspitzengefühl, wie man immer so schön sagt, wo aber auch die Schiedsrichter dann oft immer auf die Barrikaden gehen, gerade wenn Experten das auch fordern, was man auch irgendwo ein wenig nachvollziehen kann. Aber ja, im Endeffekt hat das dann das Spiel so ein bisschen hinten raus zerstört. Es wird natürlich jetzt interessant für die Bremer. Jetzt am Freitag spielen sie in München. Da wäre ich unter Umständen, wenn es mir gut gegangen wäre, hingegangen. Ich werde das jetzt, glaube ich, besser mal trotzdem nicht tun. Sollte man nach 2 Wochen Grippe vielleicht erstmal sein lassen. aber ist natürlich gerade, man muss natürlich gucken bei den Verletzten, ob die jetzt auch alle wirklich nicht spielen können. Aber Friedl und Stark werden auf jeden Fall gesperrt sein. Werner natürlich auch. Ist das natürlich schon eine massive Schwächung, ne?
Ja, absolut. In München, wir hatten ja in den letzten Jahren immer wieder die Thematiken. Ich erinnere mich da an Darmstadt 2016, 17, dass mal ganz überraschend ganz viele Spieler im Spiel vor den Bayern sich die Gelbsperre abgeholt haben. Ich glaube, in dem Spiel war das nicht der Fall, dass sich die Menschen die Sperre abgeholt haben. Aber ja, das wird die Aufgabe in München nicht einfacher machen für die Bremer, die ja sowieso auch gewisse Verletzungssorgen hinten drin haben. Also ich sag mal so, ich würde jetzt nicht so viel Geld auf die Bremer wetten am Freitag.
Zu den Bayern werden wir gleich noch kommen. Ist momentan auch sehr interessant, was bei denen so abläuft. Doch bevor wir über das Spiel reden, fangen wir erstmal am Samstag an mit Stuttgart gegen Mönchengladbach. Da haben sich die Gladbacher ja ein bisschen überraschend durchgesetzt mit 1:2. Gerade weil ja Dennis Undav nach dem Aus in der Champions League gesagt hat, dass sie eine Reaktion zeigen wollen. Das hat so semi funktioniert. Es war ein ziemlich umkämpftes Spiel, wo die Gladbacher am Ende dann, sagen wir mal, den Kampf besser angenommen haben und sich am Ende des Tages durchgesetzt haben.
Ja, absolut. Ich durfte es für die dpa tickern, habe es deswegen parallel zur Konferenz auch über die vollen 90 verfolgt und muss, fangen wir mal beim Negativen an, beim VfB Stuttgart sagen, dass ich glaube, in der Liga noch keinen schlechteren Heimauftritt von Sebastian unter der Ära Sebastian Hoeneß gesehen habe. Also die Langsamkeit im Mittelfeld war eklatant, also keinerlei Tempo im Spiel nach vorne, die Pässe kamen, was absolut Stuttgart untypisch ist, nicht in den Fuß, sondern immer wieder mussten die Spieler ihm hinterherlaufen. Gladbach konnte daraufhin gut defensiv umschalten. Und auch gegen den Ball hast du einfach, da würde ich mal die Person Carrasso herausheben, wenn er fehlt, dann merkt man das beim VfB Stuttgart schon sehr, sehr deutlich. Und das hat man einfach jetzt auch gegen Gladbach stark gemerkt. In der ersten Hälfte war es schon sehr pomadig, dann macht Gladbach das 1:0 durch einen Gumo, der ja, wie Kai aus der Kiste mal auf einmal nochmal in der Startelf steht, das Tor macht. Und da geht Gladbach auch verdient mit der Pausenführung rein. Dann hat man so ein bisschen das Gefühl, ja, Stuttgart kommt mit Euphorie raus, macht dann auch den Ausgleich nach dem unglücklichen Eigentor von Elvedi. Aber auch danach war es dann wieder eher Gladbach. Stuttgart hatte eigentlich nur noch eine gefährliche Szene durch Führich, der sich stark durchsetzt im Zentrum, dann frei durch ist, aber scheitert an Moritz Nikolas, der da wieder einmal stark gehalten hat. Aber ansonsten wirklich sehr viel Gladbach. Immer wieder musste auch Alex Nübel hin. Und es gab auch eine Szene, als im Rückraum ein Abschluss kommt von, ich meine, Kevin Stöger war es, innerhalb des 16ers. Und nachdem er abschließt, wird er umgegrätscht. Da sind wir wieder beim Thema Schiedsrichter. Für mich ist das, also das war mir unbegreiflich, warum es da nicht den Eingriff des Videoassistenten gibt. Weil klar ist das erst nach seinem Abschluss, aber er wird volle Kanne umgesetzt. Also ich weiß nicht, wie du es siehst. Aber für mich muss das da Strafstoß geben.
Würde ich dir absolut so zustimmen. Was natürlich auch, ich weiß nicht, wahrscheinlich hat das auch so ein bisschen eine Rolle gespielt am Ende des Tages. Wie gesagt, dieses dann, ja, muss man ja sagen, knappe Aus in der Champions League, Platz 26, ein Punkt hinter den Playoffs. Ja, klar, man hat jetzt am letzten Spieltag eine ordentliche Rutsche von PSG gekriegt, was auch ein bisschen bitter war. Ich meine, wir haben alle am Anfang diese Choreo gesehen und diese, ne, also dieses Feuer, den dieses Stadion entfacht hat. Und das war dann, was das Spiel anging, dann relativ schnell dahin. Wobei man auch sagen muss, ich glaube, die Stuttgarter haben die Champions League nicht gegen PSG verspielt, sondern vor allem in Belgrad, wo sie verloren haben, gegen, war das Sparta Prag, wo sie auch haben Punkte liegen lassen, ziemlich am Anfang, glaube ich sogar. War das jetzt natürlich doppelt bitter. Vielleicht ein Wort zu den Gladbachern, wo es weitergeht, dass ich von Woche zu Woche meine Meinung zu Gerardo Seoane wieder ändere, dann doch wieder ändere und jetzt wieder sage, okay, die Gladbacher, sie sind jetzt so ein bisschen, sagen wir mal so, in der Balance, was auch so ein bisschen dazu geführt hat. Mit Roland Wirkus hat man ja auch den Vertrag jetzt verlängert, den ich ja mal ziemlich stark kritisiert habe, weil ich fand, eine gewisse Zeit hat man nicht so richtig verstanden, wofür die Transfers eigentlich sind. Aber jetzt scheint sich das alles, was ich so ein wenig gruselig finde, weil ich mir hundertprozentig sicher war, Wirkus, Seoane, das wird nie im Leben irgendwann in irgendeiner Welt funktionieren. Aber jetzt scheint sich das irgendwie so ein bisschen einzugrooven, auf eine gewisse Art und Weise. Man ist im Kampf um Europa wieder voll dabei. Wie erklärst du dir das oder hast du da deutlich optimistischer dreingeblickt wie ich?
Also, um das vorwegzunehmen, ich kann in all deinen Ausführungen folgen. Also vor der Saison hätte ich Seoane auch als erstes gesehen. Habe auch vor 1,5 Jahren war ich mir relativ sicher, dass Wirkus nicht mehr wahnsinnig lange da sein wird, weil ich ihn auch neben der von dir angesprochenen Transferproblematik Problematik sei in dem Fall auch betont, dass ich ihn auch häufig kommunikativ in Interviews, in Pressekonferenzen einfach
Oh ja.
auch im Vergleich zu seinem Vorgänger Max Eberl ganz ungünstig fand. Also das hat so ein bisschen zum Bild von Borussia Mönchengladbach nach Max Eberl gepasst. Das war wirklich alles Kraut und Rüben. Aber muss sagen, seit Sommer hat sich das schon nach und nach stabilisiert. Dann war es immer noch bis zur Winterpause das Problem, dass Gladbach jahrelang einfach nicht zwei Spiele in Folge gewinnen konnte. Das haben wir jetzt sowohl vor der Winterpause geschafft, als auch jetzt wieder. Das war zwar auch dringend nötig, weil sie ja zum Jahresauftakt dreimal verloren haben. Klar, mit Bayern, Wolfsburg und Leverkusen waren das jetzt auch keine so einfachen Aufgaben. Aber du merkst schon, der Fortschritt ist da. Du gewinnst auch mal die engen Spiele. Und du hast ja gefragt, wie ich es mir erklären kann. Man kann es jetzt sicherlich nicht auf wenige Personalien eingrenzen, aber wenn ich mal an Neuzugänge denke, Philipp Sander auf der Doppelsechs gefällt mir an der Seite von Julian Weigl zunehmend gut. Also er sorgt ja auch sowohl für einen defensiv stabilisierenden Part, als auch, dass mal Weigl vorgeht, mal Sander vorgeht, eine gewisse Grundflexibilität, die dann auch einfach für den Gegner schwerer auszurechnen ist. Weigl war es ja auch mit dem Chip zu Ngumu beim 0-1 und den Torschützen vom 2-1, den dürfen wir natürlich auch nicht vernachlässigen. Tim Kleindienst, hochsympathischer Mann, auch außerhalb der Dartscheibe ein richtig feiner Kerl. Also ich freut mich für ihn, dass es auch bei Gladbach so gut funktioniert. Und ich glaube, das ist auch einer für die Kabine, der da wahnsinnig viel bewirkt hat bei den Gladbachern.
Ja, würde ich definitiv zustimmen. Und der da auf jeden Fall auch noch weiter für Furore sorgen wird, hoffe ich mal. Und wie gesagt, wir haben ja dann auch im März nochmal die Nationalmannschaft. Warten wir mal ab. Ja, du möchtest noch was sagen. Du hebst den Zeigefinger. So wunderschön. Man muss das ja immer
Genau.
den Zuhörern bildlich auch ein wenig erklären, was hier so passiert.
Genau so ist es. Da wir heute auch am Aufnahmetag den Deadline-Day haben, ist vielleicht auch, wir haben eben über Stuttgart und die Defensive gesprochen, gibt es gleich zwei Neuzugänge, auch in der Innenverteidigung vielleicht auch noch zu erwähnen, weil das ja durchaus auch in den letzten Wochen ein Problem war. Da kam mit Jeltsch vom 1. FC Nürnberg und mit Jacquet gleich zwei neue Innenverteidiger. Roh hat den Verein auch in Richtung Frankreich verlassen, aber aus meiner Sicht war es auch nötig, dass du da neuen und frischen Wind reinbringst. Die Personalie Jeltsch, auch wenn er mir bei Nürnberg gut gefällt, hat mich aber dann doch überrascht. Ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber überraschend kam es dann doch.
Ich muss ehrlicherweise sagen, dass Jeltsch für mich eher einer ist, der in der U-Nationalmannschaft eher immer überzeugt hat und bei Nürnberg des Öfteren eher nicht so wirklich. Muss ich dir ehrlich sagen. Also vor allem nicht so konstant. Vielleicht denke ich da auch noch zu viel gerade an die Anfangszeit, auch mit Miro Klose, wo es wirklich ja ganz schrecklich lief und weniger, dass ja Nürnberg sich jetzt auch in der zweiten Liga stabilisiert hat. Vielleicht spielt das da auch noch so ein bisschen mit rein. Aber ehrlicherweise, also ich halte den für einen total talentierten Verteidiger, aber jetzt so den Schritt nach Stuttgart in die Bundesliga und wie gesagt, wir wissen auch immer, Wintertransfer ist immer eine schwierige Geschichte. Boah, weiß ich nicht, ob der Schritt nicht zu groß ist. Ehrlicherweise.
Also ja, verstehe ich absolut. Ich habe jetzt schon in den letzten Wochen wahrgenommen, dass er mir immer besser gefallen hat. Also wie du es auch sagst, das mit Miro Klose war es ja auch am Anfang defensiv und auch teilweise defensiv sehr unsicher. Aber ich hatte schon auch den Eindruck, dass es vor Weihnachten und jetzt auch nach Weihnachten deutlich besser wurde. Auch am Wochenende gegen Darmstadt hat er mir ganz gut gefallen. Ich habe ihn beim HSV live im Stadion auch mal ganz gut beobachtet. Und da hat er mir auch eigentlich sehr gut gefallen, bin aber prinzipiell bei dir. Deswegen hat es mich auch so ein bisschen verwundert. Es wäre jetzt für mich so ein Transfer gewesen, ja, du holst ihn und verleihst ihn dann eher dann wieder zurück, noch irgendwie für die zusätzliche Halbserie, damit
Oder
er dann
so.
nächsten Sommer zu dir zurückkommt. So, mal gucken, was Sebastian Hoeneß zaubert. Vielleicht kommt dabei auch was raus.
Ja, also wenn es jemand kann, dann ja definitiv Sebastian Hoeneß und vielleicht entdeckt der VfB ein bisschen den Mojo wieder. Zumindest haben sie ja jetzt durch die Champions League keine in Anführungszeichen mehr zusätzliche Belastung und können sich vielleicht wieder mehr drauf konzentrieren. Vielleicht nächstes Jahr genau in der nochmal zu spielen. Nur dann halt mit Hilfe der Bundesliga. Wer auch so ein bisschen den Mojo verloren hat, ist der FC Bayern. Und wenn Thomas Müller, der schon unter der Woche nach dem Sieg gegen Bratislava sagte, es ist komisch, wenn sich Siege nicht ganz wie Sieger anfühlen. Und exakt diesen Satz kann man auch, glaube ich, auf das Spiel gegen Holstein Kiel übertragen, wo man 1 souverän 4-0 geführt hat und es hinten raus nochmal brenzlig wurde und auf einmal stand es 4-3. ich muss wirklich sagen, also ja, dieser FC Bayern ist gerade in einer unfassbar komischen Verfassung. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, sie sind gerade so ein bisschen in der Phase Thomas Tuchel, wo es aber noch so gut lief, aber wo du schon gemerkt hast, okay, es ist schwierig. Sie hatten im November auch eine enge Phase, wo sie lauter enge Spiele hatten, aber da hattest du den Eindruck, die gewinnen das souverän. Das waren auch alles knappe Ergebnisse, aber da hast du auch gesagt, okay, diese Mannschaft hat das, was sie unter Tuchel nicht hat, in knappen Angeschichten eine gewisse Resilienz. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, diese Resilienz, auch wenn die Ergebnisse noch stimmen, in der Bundesliga wohlgemerkt, die geht ihnen wieder so ein Stück abhanden, von Spiel zu Spiel. Du bist bei Feyenoord, warst du chancenlos, wo ich auch vor dem Spiel gesagt hatte, ich kann mir vorstellen, dass das schwierig werden könnte, dass es natürlich so eine Rutsche gibt. Ich glaube, da hat niemand mit gerechnet. Aber irgendwie, sie haben so ein wenig den Mojo verloren. Die Abwehr ist wieder wahnsinnig wackelig geworden. Offensive sah jetzt gegen Kiel zum Beispiel wieder besser aus, aber zum Beispiel auch gegen Bratislava haben die sich da einen abgewürgt. Gegen Feyenoord haben sie ja einen Chancenwucher betrieben vor dem Herrn. Und auch die letzten Spiele davor. Es wirkt nicht sonderlich konstant und das ist insofern auch ein bisschen schlecht, wenn man, es haben ja jetzt alle gesagt, boah, Gott sei Dank, Champions League Playoffs, du musst nicht gegen Manchester City ran. Aber ehrlicherweise habe ich mir auch so ein bisschen die Frage gestellt, ich will jetzt nicht sagen, dass Manchester City ein angenehmeres Los ist wie Celtic Glasgow. Aber ich will damit auch sagen, man kann jetzt nicht sagen, ach Celtic, das wird jetzt mehr ein Durchlauf wie Man City, weil City spielt wenigstens ein bisschen Fußball. Und da kannst du aktuell drauf setzen, dass sie defensiv unfassbar anfällig sind. Das haben wir jetzt am Wochenende auch wieder gesehen, haben bei Arsenal 5-1 verloren. Bei Celtic kann ich mir gerade, wenn sie dann in Glasgow spielen, kann ich mir ehrlicherweise auch vorstellen, dass da so ein Ergebnis zustande kommt an einem blöden Tag wie gegen Feyenoord. Also das ist keine Sache, die du da auf die leichte Schulter nehmen solltest. Davon mal abgesehen hast du jetzt natürlich mit den Playoffs wieder zwei zusätzliche Spiele, die du hättest vermeiden können, wenn du Feyenoord auch geschlagen hättest. Wie siehst du das? Also droht das gerade so ein bisschen zu kippen? Gerade in dieser Phase Februar stehen unfassbar wichtige Spiele an in der Champions League als auch in der Bundesliga.
Ja, absolut. Vor allen Dingen die Playoffs ja auch im Sandwich von diesem, beziehungsweise auch rund um dieses Spiel gegen Bayer Leverkusen, was wahnsinnig wichtig ist rund um den Titelkampf wird.
Die dann im Achtelfinale auch, eventuell auch drohen, ne? In der Champions League.
Ja, und auch da, sowohl gegen Bayer Leverkusen als auch gegen Atletico Madrid, das sind ja die beiden möglichen Gegner in einem Achtelfinale, wenn du da defensiv so spielst wie gegen Holstein Kiel oder so, dann wirst du, wenn ich speziell mal an ein Atletico Madrid denke, dann wirst du bei Atletico ich weiß, dass es nicht mehr Wanda heißt, aber ich nenne es mal trotzdem noch so.
Ja, das war doch Probleme irgendwie bekommen. Riad, ja, ich weiß, ich bin da neulich mal in die Falle getappt, deswegen habe ich es mir gemerkt. Ja.
dann werden sie da Probleme bekommen, weil bei diesen Spielen, wie gegen, bei allem Respekt vor den Kielern, über die können wir gleich auch noch kurz reden, da machst du deine 4 Tore, aber gegen Atletico Madrid, gegen im Celtic Park, dort diese 4 Tore zu machen und dann trotzdem defensiv immer wieder diese Fehler zuzulassen. Und das ist ja auch nichts, was dann auch nur in der Schlussphase, in der du ein bisschen fahrig agierst, schon hochführst, die Partie schon entschieden ist, passiert. Das passiert ja schon vorher. Kiel hat schon nach 6, 7 Minuten die gute Chance durch Phil Harris. Ja. Immer wieder bieten sich die Räume. Also es wirkt ein bisschen, dass eigentlich die Entwicklung, die du über die Hinrunde mit Kompany genommen hast, dass sie jetzt schon wieder völlig weg ist und dass du wieder von neu anfängst. Also es erinnert mich so ein bisschen an die Spiele von Anfang der Hinrunde. Ich erinnere mich an Wolfsburg, wo du eigentlich schon sicher führst, dann dreht Wolfsburg das Spiel und es wird bis zum Ende knapp. Auch so Spiele wie in der Hinrunde gegen Frankfurt, die du hergibst. Das waren ja in der Hinrunde eine Zahl an Spielen am Anfang der Phase von Kompany, wo man einfach gedacht hat, oh, Risikospiel unter Kompany, das kann ja sehr gewagt werden. Aber das hat sich ja mit der Zeit immer verbessert. Du wurdest dann ja auch immer mehr zur besten Defensive vom FC St. Pauli. Aber das droht gerade ein bisschen wieder ein bisschen in alte Fahrwasser zu geraten. Und da müssen die Bayern dringend aufpassen und auch dringend schauen, dass sie das nochmal in den Griff bekommen. Denn du kannst dich nicht immer darauf verlassen, wie wir es gegen Feyenoord gesehen haben, dass du vorne deine Dinger machst und deine, vor allen Dingen deine drei, vier Dinger machst. Da mache ich mir schon auch gewisse Gedanken um die Bayern.
Man muss ja auch, wenn man noch mal die Conclusio unter der Champions League macht, muss man ja auch sagen, davon mal abgesehen, dass der Platz 12 natürlich absolut enttäuschend ist, dass sie da auch in keinem Spiel überzeugt haben am Ende des Tages. Auch nicht in den Spielen, wo sie deutlich gewonnen haben, wie gegen Schachtar Donetsk, wie ganz am Anfang gegen Zagreb. Wir erinnern uns an diese Spiele zurück. Sie haben da nicht 90 Minuten überzeugt. Das hat jetzt auch Josh Kimmich kritisiert. Und das ist tatsächlich auch eine Sache. Also, ich finde es so super merkwürdig, weil, wenn du diesen Kader anguckst, du müsstest so viel besser eigentlich sein. Du hast jetzt kaum noch, oder vereinzelt Hiroki Ito ist vielleicht noch, ist lang, aber du hast jetzt auch nicht mehr so wirklich die Langzeitverletzten. Sind Stanisic wieder da, Pavlovic wieder da. Also, der Kader ist personell eigentlich. Ich glaube, viele würden sich im Februar diesen Kader so wünschen, dass der auch so in der Breite eigentlich relativ alle an Bord sind. Gut, von der Torwartproblematik auch mal ein bisschen mal von der Torwartproblematik mal abgesehen. Aber apropos Torwart, da müssen wir noch. Wie findest du die Verpflichtung von Jonas Urbich? Also das, ja, also. Ich hatte so gewisse Fragezeichen.
Sagen wir mal so, das letzte Mal, als ich bei dir war, haben wir über mögliche neue Leverkusen-Torhüter gesprochen und haben gesagt, dass Jonas Urbich sicherlich ein Torwart mit vielversprechender Zukunft ist. Sagen wir mal so, damals war er, meine ich, auch noch Stammkeeper beim ersten FC Köln und damals war er auch noch in der gängigen Spielpraxis. Ich sage auch weiterhin, dass es ein sehr guter Torwart ist. Ich verstehe den Move aus seiner Sicht ehrlicherweise nicht. Also klar kann man jetzt sagen, ob du bei den Bayern auf der Bank sitzt oder bei Köln auf der Bank sitzt, dann lernst du bei Bayern noch was von Manuel Neuer. Aber grundsätzlich geht es ja auch für so einen jungen Torwart um Spielpraxis. Also ich habe so ein bisschen Sorge, dass es ein nächster junger Torwart ist, der so ein bisschen versauert. Also ich sehe ihn jetzt nicht, wenn Neuer aufhören sollte, dass er direkt diese Rolle einnehmen kann und wird.
Naja, ist ja auch die Frage. Also ist er zum Beispiel klar besser wie Daniel Peretz? Stelle ich mal die ehrliche Frage in den Raum. Also, und ich meine, Peretz ist jetzt vom Alter her jetzt nicht sehr viel älter. Also er ist jetzt kein Keeper, wo du jetzt sagst, okay, bei ihm wäre die Entwicklung schon erreicht. Ich sage nicht, dass Peretz jetzt neuer Nachfolger wird, aber ich frage mich nur immer, warum, also was muss ich jetzt an Daniel Peretz gerade denken? Dem man ja so ein bisschen gesagt hat und der eine super Entwicklung genommen hat, der ja aber jetzt auch wenig spielt, aber wenn er gespielt hat, finde ich, sehr ordentlich gemacht hat. Und jetzt holt man einen Jonas Urbich im Winter vom Zweitligist, wo er keine Stammkraft war und das auch noch für, ja, gut, die paar Millionen, die zahlt Bayern aus der Portokasse, aber ich verstehe es einfach nicht. Also. Und es tut mir dann immer so leid, weil man ja als Fan dann immer sagt, hey, willkommen in München, schön, dass du da warst. Und mein Vibe war so ein bisschen, ja, hi, aber ehrlicherweise weiß ich nicht, warum du hier bist. Tut mir so ein bisschen
Ja,
leid.
und wir, ja, und wir müssen mal aus Bayerns Sicht, du hattest mit Nübel einen jungen Torwart nicht funktioniert und auch allgemein, wenn wir an junge Spieler denken, die zu Bayern gehen. Nübel, denke ich da, jetzt ein Mathys Tel, junger Mann. Wenn diese jungen Spieler nicht funktionieren und auch nicht sehen, dass sie an ihre Einsatzmöglichkeiten kommen, Tom Bischoff wird jetzt im Sommer die nächste
Ja.
Angelegenheit sein. Wenn diese Spieler nicht ihre Einsatzzeiten bekommen, wird sich das auch auf die Möglichkeiten der Bayern, junge Spieler zu holen, auswirken, weil dann werden sich die Spieler noch mehr überlegen, ja, will ich als junger Spieler zu den Bayern gehen, wo ich klar beim besten und beim renommiertesten deutschen Club bin, oder gehe ich den Zwischenweg, gehe zum VfB Stuttgart oder gehe zu einem Bayer Leverkusen, die auch auf junge Menschen sitzen, die viel Rotation machen, bei dem Einsatzzeiten garantiert sind. Und ich glaube, da müssen die Bayern auch schauen, ob sie, wenn sie diese jungen Spieler holen, extern, intern gibt es ja mit Pavlovic und Musiala auch andere Beispiele, dass du da aufpassen musst, dass du nicht Spieler holst und dafür sorgst, wenn sie keine Einsatzzeiten bekommst, dass du andere mögliche neue Transfers ein bisschen abschreckst.
Ja, musste noch gucken, was sich mit Mathys Tel noch ergibt, der ja auf dem Weg zu Tottenham war und aber nicht wollte. Jetzt ist Manchester United wohl in der Pole Position. Immer auch ein schwieriges Ding vor. Aber warten wir mal ab, was sich da noch ergibt. Ein Wort und dann machen wir das Spiel, glaube ich, mal zu Holstein Kiel. Ich habe mir die Frage aufgeschrieben, muss man sich aus Kieler Sicht ärgern?
Ja, muss man. Aus meiner Sicht. Man muss sich ärgern, man kann sich aber auch freuen. Ärgern muss man sich, weil Holstein Kiel zum wiederholten Male ein Spiel hat, in dem sie hoch zurücklegen und dann auf einmal anfangen, Aufholjagden zu starten zu einem Zeitpunkt, an dem es eigentlich unmöglich ist, das noch aufzuholen. In Freiburg liegst du 3-0 zurück und fängst auf einmal ab der 85. Minute an. In Hoffenheim kassierst du in der 87. Minute in Unterzahl das 3-1, kommst nochmal aufs 3-2 ran, hast die Chance aufs 3-3. Jetzt in München die Situation, du liegst 4-0 hinten und kommst zurück. Also, du hast immer wieder diese Spiele, bei denen man sich fragt, ja, warum dir nicht schon früher Holstein Kiel? Jetzt ist das die kritische Seite, aber ich habe ja gesagt, ich möchte die Kieler auch noch loben. Du kannst es natürlich auch lobend sagen. Diese Mannschaft steckt nie auf, diese Mannschaft, egal was passiert, diese Mannschaft glaubt und geht bis zum Ende alles dran, auch wie sie in der Tabelle dastehen. Es ist ihnen egal, sie geben alles. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied zu Darmstadt 98 letztes Jahr. Egal, was passiert, sie bleiben bis zum Ende dran, auch wenn sie 4-0 dran spielen. Ja, sie spielen ihr Spiel weiter. Das ist ein bestehendes, ein funktionierendes Konstrukt. Und man merkt ja auch, es funktioniert ja auch hin und wieder. In Leverkusen nach Rückstand gepunktet, letzte Woche in Wolfsburg nach Rückstand gepunktet. Also ja, ärgern ja, weil es zu viele dieser Spiele gibt, wo du dich nicht für deinen Einsatz belohnst, aber auch Kompliment an dieses Kiel, wie geschlossen sie sind, wie sie bis zum Ende dranbleiben. Und es würde mich freuen, wenn sie sich hin und wieder noch ein bisschen mehr belohnen und auch für ihr Spektakel, ganz langsam, jetzt habe ich auch die Sprachprobleme, für ihre vielen Tore belohnt werden.
Nächste Woche wird sehr interessant, kommt der VfL Bochum. Wir werden sehen, auf jeden Fall. Ansonsten auch nochmal ein Lob an Steven, wie der FIFA-Kommentator ausspricht, Schripski. auch er zweimal getroffen. Bevor wir zu Bochum kommen, ein Wort zu Heidenheim gegen Dortmund. Der BVB hat sich durchgesetzt mit 1-2, der erste Ligasieg in diesem Jahr. Das ist auch sagen, die Heidenheimer offensiv zu harmlos am Ende des Tages. Ja, und dieses knappe 1-2 sorgte dafür, dass Mike Thulberg ordentlich ausgerastet ist. Wir haben die Bilder alle gesehen. Wollen wir erstmal damit anfangen? Also Didi Habert sagte ja so sinngemäß, also gerade aufgrund dessen ist es eigentlich ganz gut, dass er jetzt wohl nicht der Cheftrainer geworden ist, wobei jetzt auch viele wieder sagen, oh, Mike Thulberg, der Schattentrainer von Niko Kovac, werden wir gleich nochmal zu kommen. Wie fandest du diese Aktion? Also bei mir war es so ein bisschen, ich konnte Didi Hamann und ich kann ihn eigentlich sonst nie verstehen. Ich konnte ihn ein bisschen verstehen, weil ich es auch ein bisschen affig fand. Also wenn du da einmal die Kurve rennst und da einmal die Faust ballst und so wie Bo Henriksen das auch macht, finde ich es irgendwo okay, aber ja. Also als er dann aber da wirklich bestimmt minutenlang da gefühlt stand und die Faust wirklich bestimmt 100 Mal dann rauskam, da dachte ich mir dann auch ein bisschen, okay, es ist jetzt auch gut. Aber auf der anderen Seite, die Fans fanden das toll. Und die haben das gefeiert, ja,
also muss man auch sagen. Als BVB-Fan, ich kann mir das so vorstellen, du stehst da im Gästeblock und das erste nach einem umkämpften Sieg, dem zweiten Auswärtssieg in dieser Saison, dann kommt der Trainer auf dich zu in der schwierigen Phase und jubelt mit dir. Das freut dich als Fan. Mein erster Blick auf die Situation war auch, okay, BVB, Champions League-Finalist mit der zweiterfolgreichste Verein Deutschlands, wohlgemerkt auf die gesamte Strecke aktuell eher nicht, gewinnt in Heidenheim und der Trainer, der in den letzten Wochen immer wieder betont hat, dass es nicht um ihn geht, sondern um den Verein, jubelt eben nicht mit dem Trainerstab und mit seiner Mannschaft, sondern geht zuerst zu den Fans. Und das ist so ein bisschen das was mich in der Situation am meisten gestört hat, warum feierst du nicht zuerst mit deinem Staff und sagst quasi, ja, danke, dass wir zusammen diesen Sieg geholt haben, dass wir diese kurze Phase gut abgeschlossen haben und dann gemeinschaftlich geschlossen zu den Fans gehst und das feierst, dann kannst du das auch so machen und dann kannst du auch alleine vorgehen, finde ich auch okay. Ja, so ein bisschen auch ein Moment für dich, du bist lange im Verein, einmal in dieser ersten Linie, aber dieses direkt zu den Fans gehen, da habe ich mich auch so ein bisschen, also da war ich so ein bisschen, Didi Hamann war mir da auch ein bisschen zu extrem, aber Erik Meier hat ja dazu auch was gesagt. Das war mir ein bisschen too much, und auch ein bisschen zum ersten Mal, dass ich das Gefühl hatte bei Thulberg, ja, es ging ihm in dieser Situation vielleicht nicht nur um den Verein, sondern auch um sich selbst. Ich bin aber mal bei ihm gespannt. Also ich würde nicht ausschließen, dass wir ihn gar nicht in allzu langer Zeit irgendwo im Profifußball sehen könnten.
Aber dann muss er sich die Jubel ein bisschen aufteilen, weil ich glaube, das dann jede Woche zu machen, obwohl da verbrennt er wahrscheinlich ordentlich Kalorien bei. Wobei, sah ja relativ schlank und rank aus. Vielleicht eine Sache selber noch zum Spiel auch oder auch zur Champions League-Woche allgemein. Man hat auf Platz 10 ist man ins Ziel gekommen, muss auch in die Playoffs, auch wenn man Donetsk geschlagen hat. Dort wartet dann Sporting, glaube ich, eine machbare Aufgabe. Allerdings wird das dann mit einem gewissen Trainer namens Niko Kovac an der Seitenlinie passieren. Nuri Sahin wurde entlassen, ihr habt das alles gehört. Ich glaube, wir haben da auch viel schon drüber geredet gehabt. Deswegen fokussieren wir uns jetzt mal auf die Personalie Kovac. Also sagen wir mal so. Ich glaube, es gibt ja sehr zwiespältige Meinungen über ihn. Ne? Wir wissen alle die überragende Frankfurt-Zeit. Er war auch ein guter kroatischer Nationaltrainer übrigens. Auch das sollte man nicht vergessen. Ich als Bayern-Fan, ja, war das erste Jahr war gut, das zweite nicht. Und ja, jetzt trainiert er Borussia Dortmund. Boah, ich weiß es ehrlicherweise nicht. Ob das gut ist, ich kann jetzt aber auch nicht sagen, boah, was macht der BVB für eine Kacke? Nein, definitiv. Also, dass diese Idee total abwegig wäre. So, wo bist du? Wo würdest du dich hin verorten?
Jetzt will ich in Bezug auf Niko Kovac sagen, dass ich als Fan des VfL Wolfsburg auch nicht ganz unvorbelastet in die
Stimmt,
Thematik
stimmt, stimmt,
reingehe,
ja.
weil seine Zeit bei ihm beim VfL war in der ersten Saison okay, bis eher unterdurchschnittlich, weil du im letzten Spiel gegen einen feststehenden Absteiger, Hertha BSC, der mit den A-Junioren spielt, Europa verpasst. Und in der zweiten Saison gewinnt Niko Kovac eines seiner letzten 15 Spiele und setzt sich jede Woche in die Pressekonferenz und sagt: Ja, auf der Taktiktafel gewinnen wir jedes Spiel. Mein Name ist bedeutet Hufschmied und das zeige ich auch und alles Mögliche. Es war in seiner Schlussphase in Wolfsburg einfach Wahnsinn. Nicht anstrengend und deswegen schiebe ich das gerne vorweg, dass ich bei ihm nicht ganz unvorbelastet bin. Grundsätzlich glaube ich, dass es kurzfristig und dass Niko Kovac ja schon ein Trainer ist, was er auch bei Frankfurt gezeigt hat, der in einem emotionalen Umfeld sicherlich auch sowas wie eine Struktur reinbringen kann, speziell auch aufs Defensive bezogen, Ruhe reinzubringen in einen Verein, Stabilität reinzubringen in einen Verein, auch mal klare Kante zu zeigen. Was aber auch zur Person Niko Kovac gehört, dass er bei seinen Stationen gerne mal ein Führungsspieler, sagen wir mal so, eine ambivalente Beziehung aufbaut. Ich erinnere mich an Thomas Müller, beim VfL Wolfsburg war es, bei ihm war es auch völlig okay, Max Kruse. Aber mit gewissen schwierigen Charakteren hat er schon ein Problem. Also ich bin mal gespannt, wie das beim BVB wird. Für mich ist das jetzt nicht die langfristige Lösung, aber ich glaube, es wird schon eine Verbesserung im Vergleich zu Nuri Sahin geben. Und ich glaube auch, ich glaube nicht, dass sie in die Champions League kommen werden, aber ich glaube, sie werden am Ende nach Europa kommen.
Bevor wir noch ein Wort zu Heidenheim verlieren, gibt es natürlich auch eine andere Sache, über die noch diskutiert wird. Oder da wurde zwischendurch jetzt, glaube ich, vor einer Woche mal sehr drüber diskutiert, aber ein Ergebnis gab es jetzt, glaube ich, da noch gar nicht, nämlich die Aufforderung von Borussia Dortmund an Matthias Sammer, ihren Premium-Berater, dass er seine Expertentätigkeit bei Amazon Prime, er betreut da ja auch die Champions League-Spiele, auch wenn Dortmund spielt, ruhen lassen soll. Zumindest bei BVB-Spielen. Die Bild hat sogar berichtet, dass Lars Ricken ihn sogar knallhart vor die Wahl gestellt hat. Auch darüber wurde viel diskutiert. Meine Meinung ist dazu so ein bisschen, also ehrlicherweise habe ich mich schon immer ein bisschen gewundert. Also ich war schon von vornherein der Meinung, auch als ich Sammer zum ersten Mal in seiner Expertenfunktion bei Prime beim Dortmund-Spiel gesehen habe, weil er da ja auch relativ Klartext redet, was viele auch so ein bisschen aufstößt. Viele BVB-Fans finden das auch toll. Ich finde das auch gut. Ich frage mich nur immer, sagt er das, was er im Fernsehen sagt, sagt er das auch innerhalb des Clubs? Wenn das so ist, ist das an sich okay. Wenn nicht, dann stelle ich mich so ein bisschen die Frage, wie kann das sein? Ich finde ja generell, und da muss ich, dass Matthias Sammer auch aufgrund seiner Gesundheit jetzt da nicht kein Trainer sein will, kein Sportdirektor mehr sein möchte, ist ja alles vollkommen okay. Aber das, was ich ihm so ein bisschen zum Vorwurf mache, was nicht sein kann, du kannst nicht als Experte, also du kannst dich nicht als externen Berater anstellen lassen, weil da vertrittst du trotzdem die Belange des Vereins nach außen und dann so über die Mannschaft reden, auch wenn er recht hat. Das ist ein krasser, finde ich, Interessenskonflikt. Ich weiß, Franz Beckenbauer war auch Bayern-Präsident und war da dann noch nebenbei Experte oder so. Aber ich finde, das kannst du eigentlich nicht machen, finde ich. Das ist auch gegenüber, ich sag mal so, auch gegenüber dem Fernsehzuschauer. Weil ich habe immer den Gedanken im Kopf, ja okay, der ist beim Verein aber angestellt, irgendwie. Irgendwie aber auch nicht. Also das ist ja so eine ganz komische, generell der BVB hat ja eine ganz komische Führungsetage.
Organigramm.
Wenn ich auch daran denke, dass das wohl auch Sven Mislintat wieder im Clinch mit Kehl liegt, weil er offensichtlich wieder Kompetenzen überschritten hat. Was für eine Überraschung, das macht er ja zum ersten Mal. Sarkasmus off. Wie siehst du das? Also stört dich das auch irgendwie in einer gewissen Hinsicht? Und kannst du da dem BVB auch verstehen, dass die da jetzt auch offensichtlich laut Medienberichten da klar Schiff irgendwo machen wollen?
Ja, kann ich. Ich glaube, grundsätzlich ist es schon mal, dass er ja Berater der Geschäftsführung ist. Und damit als enger Berater ja in erster Linie auch von Hans-Joachim Watzke seinerzeit geholt worden ist. Und jetzt ist auch die Frage, wie sehr überhaupt Dinge, die damals für Hans-Joachim Watzke okay waren, der natürlich auch direkt ein Standing hatte. Also ein Hans-Joachim Watzke war als, der konnte auch klar seine Meinung sagen und ich glaube, der hatte auch weniger ein Problem damit mit seinem Standing, wenn ein Matthias Sammer irgendwo auftaucht. Aber jetzt als Lars Ricken, der jetzt als neu in die Geschäftsführung reinkommt und dass dann auch da ein Berater da ist, der eigentlich ursprünglich von jemand anderem in der Geschäftsführung geholt worden ist als Berater, aber ja jetzt auch ihn als Geschäftsführer berät. Ich glaube, wenn da auch sowieso eine unklare Rollenverteilung vorhanden ist und er da dann zusätzlich auch noch als Experte da ist, ich glaube schon zum Beispiel auch beim Bologna-Spiel, dass sehr wohl abgesprochen worden ist, also so klar, wie er auch die Nichtleistungen in Bologna betont hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da nicht oben drüber gesprochen haben, was Sammer jetzt unten sagt und was er nicht sagen darf. Also ich glaube, sonst hätte er Nuri Sahin und so nicht enteiert. Aber grundsätzlich, diese Doppelrolle ist schon ein bisschen merkwürdig. Also ich will Matthias Sammer, weil ich ihn auch als Experten speziell bei Eurosport immer sehr geschätzt habe, das war mit die besten Bundesliga-Übertragungen, die ich jemals gesehen habe. Aber und er hat auch bei Borussia, auch bei Spielen vom BVB, was du ja auch richtig sagst, er hat immer klare Kante gezeigt und er hat auch immer klar seine Meinung gesagt. Aber grundsätzlich die Situation rund um ihn und das einfach auch, zumindest als Außenstehender, nicht immer klar ist, ja, was sind seine Kompetenzen, wie ist seine Beziehung, ja, berät genau. Er jetzt auch Ricken oder berät er eher Watzke immer noch, wie ist seine Kommunikation unter den beiden, wie kommt Ricken mit ihm klar? Was ist dann im Spannungsfeld mit Sebastian Kehl, Sven Mislintat, all diese Dimensionen, die da rund um den BVB, das macht es einfach schwer zu greifen. Und das finde ich auch so ein bisschen der Unterschied. Du hast Franz Beckenbauer, der auch in so einer Doppelrolle war. Bei Franz Beckenbauer war klar, was seine Rolle ist, dass er als Bayern-Vertreter auch als Experte alles sagen darf und dass er auch klar da als Bayern-Vertreter auch auftritt. Also das war einfach klar. Seine Rolle war klar, es ist Franz Beckenbauer. Er ist Ehrenpräsident vom FC Bayern. Er war auch mal Präsident als in seiner Expertentätigkeit. Das war klar, was er sagt, und der durfte auch sagen, was er will, weil es Franz Beckenbauer ist. Bei Matthias Sammer wirkt es speziell jetzt auch so ein bisschen so, es ist selbst so ein bisschen unklar durch dieses ganze Organigramm, was darf er sagen, was soll er sagen, was sind überhaupt seine Zuständigkeiten. Also speziell als Außenstehender finde ich finde den ganzen BVB einfach merkwürdig, und seit, finde ich, Michael Zorc weg ist, wird es für mich kontinuierlich merkwürdiger um den BVB.
Ich glaube, das kann man so stehen lassen, und ich setze noch einen Punkt dahinter. Ein Wort noch zu Heidenheim. Offensiv sehr harmlos unterwegs gewesen. Wie schätzt du ihre Situation ein? Ich habe so ein bisschen den Eindruck, nachdem es ja in diesem Jahr ganz ordentlich losging, dass man auch, und das sieht man in vielen Gesichtern, das sieht man Frank Schmidt an, irgendwie doch jetzt mittlerweile eine gewisse Angst rumgeht, beziehungsweise eine gewisse Frustrationsgrenze irgendwie zunehmend erreicht wird.
Also hattest die 4 Punkte zum Auftakt des Jahres, der wichtige Sieg gegen Union und das 3-3 in Bremen, wo du Last Minute den Ausgleich holst, auch verdient den Ausgleich holst. Und dann kommen da Leistung auf Leistung, bei dem man ein Heidenheim sieht, das ja jetzt aktuell gar nicht in der Conference League ran muss. Also das
Ja,
eigentlich
ja.
wieder die Woche über trainiert. Und dass Heidenheim da nicht funktioniert, dass sie da nicht ihre Standard-Power reinbringt, dass sie da defensiv offen stehen, dass es gewisse Querelen rund um Leonard Maloney als Vizekapitän gab, der ja nicht ganz zufrieden war, dann wollte er gehen, dann war Heidenheim, nö, dann lassen wir dich nicht spielen. Alles so ein bisschen Themen, die eigentlich nicht zu Heidenheim passen, und ich mache mir schon auch Sorgen um den Verein. Buducic Ciwadze, so gut wie er beim KSC funktioniert hat, macht bisher nicht seine Tore beim ersten FC Heidenheim.
Ja.
Und du merkst ja auch, dass dieser Gap in der Tabelle immer größer wird. Wir haben die letzten drei hinten drin, Bochum und Kiel, mindestens einer von beiden, wenn nicht sogar beide, werden nächste Woche punkten. Bei Bochum gibt es möglicherweise sogar noch 2 Punkte mehr, die noch oben drauf kommen, je nach Ausgang der Verhandlung. Und dann haben sich die da oben ein bisschen abgesetzt mit Pauli, Union, Augsburg sowieso. Also bei Heidenheim mache ich mir gewaltige Sorgen, und ich glaube, dass es für sie gar nicht so schlecht wäre, so blöd wie es klingt, wenn sie gegen Kopenhagen rausfliegen.
Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber du bist auf jeden Fall nicht der Erste mit dieser Meinung. Ich weiß aber gar nicht. Wie gesagt, ich weiß gerade nicht, wer das auch gesagt hat neulich, aber ich habe exakt diesen Satz habe ich schon mal gehört. Und ja, also der Gedanke ist durchaus nicht abwegig. Ich glaube, ziehen wir mal ein bisschen an und machen da direkt weiter mit Bochum gegen Freiburg. War ein 1:0 Sediljas Premierentreffer. Macht am Ende des Tages den Unterschied. Das war die Trendwende für den SCF nach 3 Pleiten in Folge. Bitter für die Bochumer. 22 Torschüsse. Holtmann unter anderem trifft beim Stand von 0:0 die Latte. Also man hat wirklich alles investiert, aber steht am Ende mit 0 Punkten da. In Bezug auf nächste Woche, Endspiel in Kiel, Fragezeichen.
Klassisches Jein. Also grundsätzlich glaube ich, weil das Spiel in Kiel ist, dass Holstein Kiel ein Dreier braucht und der VfL Bochum ein bisschen mit der Devise reingehen sollte, bloß nicht verlieren. Weil verlieren wäre schwierig, weil Kiel dann wegzieht. Mit einem Unentschieden bleibt der Abstand gleich. Du hast immer noch die möglichen 2 Punkte, und beim VfL Bochum, ja, passt natürlich jetzt nicht so ganz zur Argumentation, weil sie gerade zu Hause verloren haben, aber sind speziell die Heimspiele historisch gesehen da, wo Bochum seine Punkte holt. Grundsätzlich glaube ich schon, also wenn sie das nächste Woche verlieren, dann wird es ganz eng. Sie sind unter Hacking defensiv stabilisiert, sie machen auch nach vorne mehr. Aber dass du jetzt dieses Heimspiel gegen den SC Freiburg, der in den letzten Wochen nicht gut drauf war, der auswärts überhaupt nicht gut drauf ist in dieser
Ja.
Saison, nicht zumindest einen Punkt holst, das ist schon. Da muss man sich Sorgen machen.
Ja, und du hattest vor allem die Möglichkeiten. Aber wer weiß, vielleicht nächste Woche dann ein Ausrufezeichen in Kiel. Das wäre doch auf jeden Fall mal was. Wir schauen weiter, beziehungsweise wir bleiben weiter unten in der Tabelle. St. Pauli gegen Augsburg, wo sich jetzt am Ende des Spieltags keiner so richtig rausretten konnte. Am Ende einigten sich beide auf ein 1:1. Allgemein eine Torschussstatistik von 5:2. Das gab es zuletzt 2020/2021 beim glorreichen Spiel von Hoffenheim gegen Leverkusen. Das war ein 0:0. Und es wurden vorher wohl angeblich noch nie weniger erfasst. Ja, doll war das Spiel jetzt ehrlicherweise auch nicht. Ein ziemlich komisches Eigentor von Banks. St. Pauli führte lange Zeit auch verdient und der Ausgleich kam auch so halb aus dem Nichts. Durch ein Eigengewächs, Kömür, sorgte dafür, dass die Augsburger am Ende des Tages einen Punkt mitnahmen. Und auch wenn beide Teams weiterhin noch unten drin bleiben, kann man positiv trotzdem sagen, dass beide bisher in diesem Jahr noch ungeschlagen sind. Und Special Respekt möchte ich mal wieder aussenden an den FC St. Pauli. Auch wir haben ja bisher wenig über Alexander Blessin geredet, ne? Neuer Trainer, am Anfang der Saison gekommen, haben jetzt die zweitbeste Defensive der Liga. Und ne, ist ja auch nicht so einfach, ne, für ihn zu kommen, zu einem Verein, der gerade frisch aufgestiegen ist, nach Fabian Hürzeler. Und wenn wir auch über Bochum und zu Union werden wir gleich auch nochmal kommen, muss man ja auch immer sagen, auch im Vergleich zu Kiel, bei St. Pauli, ich sehe irgendwas. Sie kreieren eine gewisse Vorstellung, wo ich sagen kann, okay, ihr könntet potenziell den Ligaerhalt schaffen. Und das ist beeindruckend. Ja.
Zweitbeste Defensive der Liga. 22 Gegentore. Wenn die Bayern so weitermachen, wir haben eben über sie gesprochen, könnten sie am Ende die beste Defensive der Liga sein. Was ich nicht glaube, nur um das noch einzuordnen. Aber grundsätzlich, wie auch beide in diesem Jahr, wenn wir auf beide Mannschaften schauen, in diesem Jahr performen. Augsburg war Torup nach dem 5:1 in Kiel vor Weihnachten so gut wie weg. Dann haben sie klar das erste Spiel gegen Stuttgart noch knapp verloren zum Jahresauftakt. Aber auch danach auswärts deine ersten Siege geholt, das Ganze dann auch gegen Heidenheim vergoldet und jetzt deinen 10. Punkt geholt. Bei St. Pauli ganz ähnlich. Also ich mache mir über beide in dem Sinne jetzt eigentlich keine Sorgen mehr, auch weil wir über die drei da hinten gesprochen haben, die einfach auch nicht genug Punkte dafür holen. Also man muss ja ganz ehrlich sein, wenn Heidenheim nach 20 Spielen 14 Punkte geholt hat, dann werden die nicht mehr als 25, 26 Punkte holen. Also zumindest kann ich es mir nicht vorstellen. Und deswegen sind Augsburg und Pauli eigentlich schon so gut wie durch. Und bei St. Pauli, auch da möchte ich mich deinen Lobpreisungen an Alexander Blessin anschließen. Gibt für mich eigentlich, jetzt können wir Bo Henriksen noch reinschmeißen, Seoane und Odo Werner sind für mich noch so eine Stufe drunter, aber wenn ich Alexander Blessin und Bo Henriksen sehe, dann sind das für mich bisher die beiden Trainer dieser Saison. Auch bei St. Pauli rund um die Vorgeschichte mit Hürzeler. Blessin hat am Anfang ein bisschen was probiert, was auch nicht so ganz funktioniert hat. Er hat probiert, Saad rauszunehmen. Er hat probiert, Afolayan rauszunehmen, was nicht so funktioniert hat. Aber es funktioniert jetzt auch offensiv. Ja, dieses Spiel gegen Augsburg war immer noch ein bisschen fahrig, aber du hast jetzt Mangila Wogi, der zumindest auch dafür sorgt, dass im letzten Drittel ein paar extra Momente generiert werden, so ein bisschen Überraschungsmomente generiert werden. Und du machst auch jetzt zu Hause mal deine Tore. Viel Lob an St. Pauli bei Augsburg. Du hast Kömür angesprochen, dass da jetzt auch mal noch mal ein bisschen was hinten nachkommt, auch mit Banks, der auch jung ist, klar, sieht beim Eigentor unglücklich aus, aber Banks und Kümmer, zwei junge Spieler, die da nachrücken, ist ja auch so ein bisschen was mir bei den Augsburgern ein bisschen gefehlt hat in den letzten Jahren. Wenn wir da jetzt noch, das können wir bei beiden Mannschaften sagen, wenn wir da jetzt noch eine gewisse spielerische Weiterentwicklung sehen, dann bin ich natürlich wahnsinnig happy, weil dann macht es auch einen Ticken mehr Spaß, den beiden zuzugucken.
Definitiv und einer gewissen spielerischen Weiterentwicklung würde man auch Union Berlin wünschen, wobei man immerhin ja sagen muss, es war ja das Debbie-Gold-Top-Spiel gegen RB Leipzig am Samstag. Man muss ja den Eisernen zugute halten. Die Defensive zumindest in diesem Spiel stand wieder und zwar sehr, sehr gut und was dabei raussprang, war ein 0:0. Aber tja, wir bleiben trotzdem dabei, dass die Offensive einfach nicht in Gang kommt. Man hat sich jetzt mit Ljubicic verstärkt. Es ist nicht Dejan Ljubicic, sondern Ich glaube, der kommt aus Linz oder so. Also ich kenne den zumindest nicht. Ja, zieht man da offensiv seine letzten Register, aber immerhin kann man jetzt bei Union, und das wird erstmal wichtig sein, die ja sowieso immer den Fokus eigentlich auf die Defensive haben, war das, ja, kann man da sagen, dass das dann doch schon, dass man sich nach diesem Spiel gegen Leipzig dann doch so ein bisschen wie der Sieger fühlen kann, auch wenn es nur ein Punkt ist, aber die Null steht und sie haben auch nicht viel zugelassen.
Ja, grundsätzlich, wenn du gegen RB Leipzig als Union Berlin im Abstiegskampf einen Punkt holst, dann ist es eher ein gewonnener Punkt als verlorener. Grundsätzlich, was aber auch dazu gehört, ist, dass Union für mich, wenn eine Mannschaft den Sieg verdient hätte, dann eher die Mannschaft gewesen ist, weil sie für mich über die gesamte Spielzeit mehr fürs Spiel gemacht haben, können, wenn wir das Union-Sieg abgeschlossen haben, auch gern noch kurz auf Leipzig auch in Bezug auf die Champions League sprechen, was man auch zwingend tun muss. Aber ja, Union Berlin hat sich defensiv stabilisiert. Ich glaube auch nicht, dass sie am Ende nochmal ganz hinten reinstoßen werden in den Abstiegsstrudel. Ich glaube aber auch, das Offensiv, sie sind jetzt, weil St. Pauli ein bisschen angezogen haben, glaube ich, die schlechteste Offensive der Liga. Da geht es jetzt einfach darum, dass du es mehr schaffst, vielleicht auch nochmal über die Variante, wenn ich an die ersten Jahre von Union Berlin denke, Standardsituation. Da hast du, finde ich, in der gesamten Saison kaum Torgefahr gesehen bei Union, dass du auch da nochmal back to basics in dem Sinne gehst und dann auch im neuen Jahr in der Sommerpause mit Steffen Baumgart nochmal dann auch eine fußballerische Entwicklung weitergehen kannst. So ist es ein sehr dünnes Fußballspiel gewesen, in dem mein Highlight gefühlt war, dass David Raum den Ball aufs Dach geschossen hat.
ja, stimmt.
Aber ja, Union Berlin grundsätzlich, man merkt jetzt schon, nach dem wirklich beiden ersten schwachen Spielen, merkt man jetzt schon einen Step-by-Step-Progress aus meiner Sicht.
Das kann man von Leipzig nicht wirklich behaupten, wenn du auch gerade die Champions League angesprochen hast, jetzt auf Platz 32 beendet. Es war ja klar, dass sie es nicht mehr schaffen, aber jetzt zum Abschluss auch nochmal in Graz verloren. Ehrlicherweise ist es mir auch ein bisschen durchgerutscht. Ich habe gestern in der Vorbereitung habe ich das Ergebnis gesehen und dachte mir so, huch, das muss dir irgendwie am Mittwoch bei den ganzen Spielen und bei den ganzen Entscheidungen und bei der ganzen Rechnerei ist dir das irgendwie durchgerutscht, das Ergebnis. Ja, gut, aber ja, ich glaube, da muss man dann auch nicht weiter zu sein. Also warum, und jetzt ist ja Jürgen Klopp endgültig Head of Global Soccer, aber darüber reden wir jetzt nicht, aber warum stolpert dann Leipzig dann gerade auch wieder in solchen Spielen? Ist es einfach so, dass man einfach auch zur Offensive sagen muss, gut, wir verfolgen den Weg mit diesen jungen Spielern aber einfach weiter, aber wir wissen halt nicht, was wir kriegen und wir müssen halt nun mal auch in Kauf nehmen, dass halt Šeško, Xavi und Co. halt auch gewisse schwierige Charaktere sind, die auch mal schnell, ja, wenn sie mal nicht so gute Tage haben oder wenn ein Gegner unangenehm wird, dann halt auch mal nicht liefern.
Ja, und auch dass ihnen gewissermaßen die Resilienz fehlt, wenn sie lange gegen eine defensiv stehende Mannschaft ankämpfen müssen, dass sie die Geduld haben, bis zum Ende zu spielen, dran zu bleiben, Spättore zu machen, was ja auch Leipzig, finde ich, lange Zeit ausgezeichnet haben, dass sie auch bis zum Ende dran geblieben sind. Das fehlt mir inzwischen komplett. Und wir haben ja schon, also vor der Saison, ich weiß, da sind wir uns einig, das haben wir beide schon ein bisschen unbegreiflich gefunden, dass RB Leipzig vor der Saison teilweise als Titelkandidat genannt worden ist. Aber so ein bisschen in der Retrospektive aus jetziger Sicht macht es das Ganze ja noch komischer, weil das ist, ich finde, fußballerisch ist es die dünnste Saison, die ich jemals von RB Leipzig gesehen habe. Also in allen Jahren Bundesliga, ob jetzt unter Hasenhüttl, Rangnick, Jesse March, Nagelsmann, okay, Domenico Tedesco gab es auch noch zwischendurch, aber das verdrängen wir mal.
Aber allein die ganzen Trainer, die du aufgezählt hast, ich hatte zum Beispiel Jesse March und auch Domenico Tedesco, ich hatte so komplett vergessen, dass die überhaupt, aber du hast ja absolut recht, die waren ja zwischendurch jetzt auch mal Trainer, ne?
Ja, es ist so ein bisschen, Leipzig stagniert seit Nagelsmann weg ist, finde ich. Einfach, und ich sehe keinen Fortschritt. Klar, jetzt kann man sagen, ja, die haben seitdem zweimal den DFB-Pokal gewonnen. Aber ja, in der Bundesliga, und du sagst es ja immer wieder, verkaufen sie ihre besten Spieler. Ja klar, jetzt haben sie Xavi Simons, kann man auch die Frage stellen, nachdem du aus der Champions League rausgeflogen bist und nachdem du in der Liga nicht so gut dastehst, gibt es auch nicht so viele Vereine, die dann auch einmal 80 Millionen auspacken und Xavi Simons verpflichten können. Ich finde es einfach, also auch, was sie in Graz gezeigt haben, auch das gegen Sporting, das einzige Spiel, das sie gewonnen haben, ich finde das einfach... Mir macht Leipzig diese Saison, ich konnte zumindest in den letzten Jahren, konnte man immer sagen, egal was man von RB Leipzig hält, dass man zumindest die Spiele gerne guckt. Ich gucke auch Leipzig diese Saison nicht gerne.
Naja, außer wenn du mit dem VfL Wolfsburg da bist. Und das wird, ja, vielleicht schauen wir mal, in 2 Wochen ist das Pokalspiel, ne?
Glaube ich. 26. 27. Ich glaube eher 3 Wochen. Also jetzt ist ja, ja Pokal die Woche, dann 2-mal Champions League, Playoffs hin, Playoffs rück und dann das
ja,
quasi
genau.
Zweite Rutsche vom Pokal.
Also wenn ihr Nico Mahnstein treffen wollt, er wird in Leipzig zu Gast sein, wird sich Zeit für euch nehmen und natürlich eure Autogramme unterschreiben direkt vor dem Gästeblock. Ihr werdet ihn sehen, er trägt VfL Kleidung. Ich glaube, das tragen nicht viele. Also sorry, musste jetzt nochmal sein. Aber apropos, dann kommen wir ja mal gleich mal zum VfL Wolfsburg. Nämlich, wir haben noch schnell 2 Sonntagsspiele und die haben einen Punkt geholt bei Eintracht Frankfurt, die in der Europa League immerhin direkt das Achtelfinale klar gemacht haben. Auch wenn sie in Rom verloren haben, reicht das am Ende zu Platz 5. Wer in diesem Spiel weiterhin auch auffällig ist und auch allgemein sich immer besser eingliedert, ist Can Usun. Vielleicht hilft das auch so ein bisschen, dass Marmoush weggegangen ist, der vielleicht auch jetzt spätestens seit dem Spiel gestern gegen Arsenal ist, vielleicht ein bisschen bereut hat. Schauen wir mal. Wer hingegen nicht so gut aussieht aktuell, ist vor allem Tuta, vor allem beim Gegentor. Und auch in Rom hatte der den einen oder anderen Lapsus drin. Trotzdem insgesamt hat Frankfurt das hinten raus, wie gesagt, noch geregelt, noch einen Punkt geholt. Aber so, auch wenn du die Gesichter gesehen hast, konnte keiner so richtig gut damit leben. Auch Ralf Hasenhüttl sagte anschließend, dass er eher vom Ergebnis enttäuscht sei. Frankfurt bangt jetzt noch um Robin Koch, der gestern frühzeitig runter musste. Irgendwas mit der Schulter, müssen wir mal noch gucken. Wie blickst du allgemein auf dieses Spiel? War jetzt auch nicht so der Knaller.
Es war jetzt nicht das typische Top-Spiel der Woche. Nee, es war... War speziell in der ersten Hälfte sehr zäh. Also erste Hälfte, muss man sagen, war Wolfsburg die Mannschaft mit den 2 klaren Chancen. War eigentlich direkt in der 2. Minute, als Joachim Mähle völlig frei vom Tor zum Abschluss kommt, den Ball eigentlich nur rüberlegen muss und dann kann der besser positionierte Mitspieler den Ball ins leere Tor einschießen, beziehungsweise Mähle muss ihn auch selbst aufs Tor bringen. Das war eigentlich schon die beste Chance der ersten Hälfte. Gab noch einen Abschluss von Knauf aus der Ferne und Swornberg war nach einer tollen Kombination eigentlich frei durch, hat aber dann eher eine Rückgabe zurückgespielt zu Trapp, als dass es ein Abschluss war. Im Gesamten aber eine erste Hälfte, bei der Wolfsburg so ein bisschen die Probleme hatte, die der VfL in der gesamten Saison hat, wenn sie mit dem Ball spielen müssen und nicht die Räume bekommen. Was aber auch bedeutet, dass Frankfurt Wolfsburg einigermaßen viel den Ball gegeben hat, weil Frankfurt in der ersten Hälfte absolut uneingespielt gewirkt hat und die Bälle sehr schnell hergegeben hat. Also das würde ich auch noch nicht mal, also Omar Marmoush ist sicherlich ein schmerzhafter Abgang, aber dass dein ganzes Mittelfeldkonstrukt auch sehr, sehr lahmend ist, das ist ja auch nicht mit der Person Omar Marmoush zu begründen. Also man merkt bei den Frankfurtern auch so ein bisschen, das ist eine alte Frankfurter Krankheit, die wir seit Jahren haben, dass es bis Januar immer sehr gut ist, aber dass es dann jetzt auch mit den ganzen englischen Wochen, 8 Europa-League-Spiele so ein bisschen lahmt. Es war auch unter der Woche in der Europa League. Ich habe es parallel meine erste Erfahrung zum Dschungel. Ich habe mir diese Zweierkonferenz mal angetan.
Oh Gott, ich habe es nicht gemacht. Wie war das so?
Sagen wir mal so, es war meine erste Dschungelerfahrung. Ich war geschockt, was in diesem Dschungel passiert, wenn man das zum ersten Mal guckt. Es war aber interessanter als das, was die Frankfurter in Rom gezeigt haben, weil das war auch nicht so gut. Zweite Hälfte von Frankfurt-Wolfsburg, um da vielleicht auch noch was zu sagen. Ja, Wolfsburg kommt gut rein, wie auch in der ersten Hälfte, macht das Tor, wo Amoura auch gut stört nach dem langen Ball. Sowieso Mohamed Amoura, ich bin jede Woche begeistert, ihm zuzugucken mit seinem Antritt, mit seiner Physis, die er auch trotzdem irgendwie trotz seiner geringen Körpergröße hat. Macht es mir einfach Spaß, ihm zuzugucken. Dann aber auch leider danach das typische Syndrom vom VfL Wolfsburg nach Führung. Wir hatten das letzte Woche gegen Kiel. Es ist jetzt auch diese Woche gewesen gegen Frankfurt, dass du nach der Führung ja, ein bisschen nachlässt, dann lädst du den Gegner ein. Da war es natürlich auch unglücklich, dass sich Grabara verletzt, dass er raus muss. Marius Müller kommt so zu seinem Bundesliga-Debüt. Die neue dänische Abteilung wird eingewechselt. So ein bisschen Unruhe, auch die Wechsel haben nicht so ganz funktioniert. Dann kriegst du den Ausgleich von Frankfurt und das ist eben, wenn Frankfurt den Ausgleich macht kurz vor Schluss am heimischen Stadion, dann geht noch mal was in dem Stadion, dann gibt es da noch einen Aluminiumtreffer, dann segeln da die Flanken rein. Aber auch da hat bei den Frankfurtern das gewisse letzte etwas gefehlt und auch die Konterabsicherung war nicht da. Wolfsburg hatte noch ein paar Konterchancen. Problem war, dass bei den Kontern dann auf einmal der eingewechselte Kevin Behrens vorne stand und nicht ein Amura oder ein Skov Olsen. Auch da habe ich den Wechsel nur so bedingt verstanden, weil Kevin Behrens für mich unabhängig aus, sagen wir mal, von den Gründen, von Äußerungen, die er im Laufe der Hinrunde getätigt hat, die eigentlich nicht mit den Werten des Vereins, dem ich die Treue geschworen hat, übereinstimmen, sondern auch, dass er sportlich, finde ich, auch einfach nicht in diese Mannschaft reinpasst. So hast du auch einige Konterchancen noch vergeben, letztlich, weil Frankfurt in der zweiten Hälfte dann schon nach dem 1-0 von Wolfsburg gut dran war, ist das ein Unentschieden, das, finde ich, über die gesamte Spielzeit in Ordnung geht. Aber ich bin nicht so ganz zufrieden, vor allen Dingen, weil du gegen Kiel auch in der Woche davor Führung hergegeben hast, weil der VfL Wolfsburg die Mannschaft in der Bundesliga ist, die die meisten Punkte nach Führung hergibt. Und Frankfurt kann eigentlich auch nicht so happy sein, weil sie so ein bisschen verpasst haben, den Vorsprung auszubauen. Das Ganze wird immer so ein bisschen weiter schmilzen und ich bin mir auch nicht so sicher, ob das in den nächsten Wochen so viel besser wird bei den Frankfurtern. Zumindest die Playoffs haben sie jetzt umgangen, aber ja.
Aber werden wir auf jeden Fall drauf gucken. Das ist ja das Schöne. Es wird ja jetzt gut. Es gibt noch eine Länderspielpause, aber ansonsten wird jetzt relativ durchgezogen. Und das machen wir jetzt auch und machen noch schnell das letzte Spiel an diesem Abend, Sonntagabend, Leverkusen gegen Hoffenheim. Am Ende, ja, relativ mehr oder weniger ein souveränes 3:1. Wer, finde ich, überzeugt hat, waren die neuen Buendia, Hermoso, finde ich, sehr spannende Verpflichtungen, die Leverkusen da noch getätigt hat. Victor Boniface wird wohl bleiben, war ja schon auf dem Weg zu Ronaldo, aber der Deal kam nicht zustande. Wird sich vielleicht Patrick Schick ein bisschen drüber ärgern, der ja eigentlich eine kleine Spitze in Richtung von Boniface geschickt hat. Vielleicht hat er sich aufgrund dessen noch überlegt. Nee, ich glaube nicht. Es gab, glaube ich, andere Gründe, aber sei es drum. Die Champions League hat man gesaved. Als einziges Team ist man da direkt durch auf Platz 6, souverän am letzten Spieltag gewonnen gegen Sparta Prag. Schauen wir auf die Hoffenheimer, die sich weiter mit Verletzten herumschlagen. Muss man schon sagen, auch ein bisschen unglaublich. Jetzt fehlte auch noch Oliver Baumann. In der Europa League ist man ausgeschieden, Platz 27. Immerhin hat man noch das letzte Spiel in Anderlecht gewonnen. Da ging es auch wieder ziemlich ab. Ich glaube, war das ein 3:4 am Ende des Tages oder so? Ich glaube, so in die Richtung. Wen ich ganz spannend finde bei Hoffenheim ist Gift Orban. Also das ist erstmal, finde ich, ein geiler Vorname. Und zum anderen, also das ist schon eine Kante, jetzt auch sein zweites Saisontor erzielt, ja auch im Winter gekommen. Also es ist eine, finde ich, eine spannende Verpflichtung. Aber ansonsten, das kann man sagen, ja, Leverkusen da hinten raus ein bisschen der Schlendrian eingekehrt, diese gelb-rote Karte von Grimaldo. Ja, wo ich auch fand, die war ein bisschen, ja, okay, meinetwegen, dann gibt's sie halt, aber hätte vielleicht auch nicht sein müssen. Aber all in all, ja, souveränes Ding. Und wenn Leverkusen da nicht anfängt, wie gesagt, da noch ein bisschen zu pokern, kommt der Hoffenheim auch eigentlich gar nicht mehr ran.
Ja, letztlich ein souveräner und auch ein absolut verdienter Erfolg. Ich habe mir in den ersten 25 Minuten große Sorgen um die Hoffenheimer gemacht. Ich hatte so ein bisschen Bayern-Hoffenheim-Vibes aus der englischen Woche, weil das Leverkusen ja schon so ein bisschen über die Hoffenheimer drüber gerollt. Boniface, der das 1-0 macht, wo, finde ich, auch Philipp, der Ersatzmann, nicht so gut aussah im Tor. Frimpong, der danach liegt. Dann die Strafstoßsituation, dir zu Recht kein Strafstoß, weil wir sprechen sicherlich gleich im anderen Zuge auch noch über die Thematik, die da rund um diese Situation entstanden ist. Aber mit dem 3:0 war eigentlich der Deckel drauf, auch wenn Leverkusen das Ganze so ein bisschen selbst spannend gemacht hat. Ich beschwere mich nicht, dass Grimaldo nächste Woche in Wolfsburg nicht mit dabei ist. Aber ansonsten, was ich noch lobend anfügen würde, ist, Oh Gott, jetzt sage ich auch schon an. Entschuldigung.
Bitte nicht, bitte nicht. Ich bewege dich nicht auf mein Niveau herab, gesundheitlich.
Was ich noch lobend anfügen würde, in Bezug auf Xabi Alonso, das muss man auch erstmal so machen, dass Victor Boniface unter der Woche weg war und nur geblieben ist, weil sich der Club aus Saudi-Arabien für Duran entschieden hat von Aston Villa, wenn ich
ehrlich? Spiele. Ach, ehrlich, der ist jetzt. Ja, hätte er nicht. Den mochte ich nicht.
Für den haben sie jetzt, glaube ich, 70 Millionen bezahlt.
Boah. Naja, okay, ja,
reden kann man auch. Aber ja. Aber auch da fand ich ganz gut von Xabi Alonso, weil als Stürmer Victor Boniface, der ja auch charakterlich immer wieder. Es gibt ja unabhängig von seiner fußballerischen Klasse, auch immer wieder rund um ihn Themen, seine Verletzungsanfälligkeit. Aber dass du dann auch als Xabi Alonso sagst, ja, wir zeigen dir, du bist jetzt trotzdem Teil der Mannschaft, du bist jetzt direkt in der Startelf, kannst zeigen, ja, ich bin jetzt hier wieder voll bei Leverkusen und möchte das jetzt auch zeigen. Er macht sein Tor, zeigt wieder Boniface-Sachen. Und das ist ja eigentlich das Beste, was Leverkusen am Ende passieren kann und auch Xabi Alonso, wenn du am Ende einen Boniface hast, der wieder fit ist, der unglaublich seine Füße mitbringt, der Tempo hat, wenn er jetzt noch seine Abschlussqualität verbessert, das ist ein überragender Spieler. Dazu Patrick Schick, der seit November alles auseinanderschießt. Wenn du diese beiden Spieler hast, neben einem mit Verlaub und absolut positiv ausgedrückten aktuell geisteskranken Florian Wirtz hast, dann kann dieses Bayer Leverkusen ja einfach nur Spaß machen. Und Hoffenheim, ja, Gift Orban finde ich auch interessant. Ich finde es allgemein interessant, wie Hoffenheim, finde ich, chronisch einfach weiter Stürmer, Stürmer, Stürmer kauft. Also ich finde, das ist seit Jahren kauft Hoffenheim einfach weiter Stürmer, Stürmer, Stürmer. Kann man jetzt auch halten davon, was man will. Gift Orban hat mir aber ganz gut gefallen. Ansonsten, ja, wird Hoffenheim am Ende die Klasse halten, aber es ist so ein bisschen, ist bei Hoffenheim so ein bisschen seit 2-3 Jahren. Klar sind sie letztes Jahr nach Europa gekommen. Also es erinnert mich so ein bisschen das, was ich eigentlich seit Jahren über Wolfsburg leider selbst sagen muss. Kriegen ihr Stadion nicht voll, ist es sogar tendenziell noch leerer als bei Wolfsburg. Und das ist lange Zeit einfach sehr fahriger, schluriger Fußball. Klar, Verletzungsprobleme. Aber Hoffenheim macht mir jetzt die Saison nicht so wahnsinnig viel Spaß.
Übrigens zum Thema Stadion-Thematik. Vor 2 Wochen Europa League, als Tottenham in Hoffenheim gespielt hat. Wir haben schon drüber geredet. Da war das Stadion endlich mal voll und die Abreisesituation war ein Graus, kann ich nur mal sagen. Also selbst wenn das Stadion mal voll ist, kriegt Hoffenheim bzw. Sinsheim es nicht hin, auch mal ein paar Züge mehr zu schicken eventuell. Deswegen bin ich übrigens auch krank geworden, bin ich mir ziemlich sicher. Also vielen Dank an die TSG dafür, für diesen Stadionbesuch und dass ich dann krank geworden bin. So, genug gefrontet. Ja, mach mal den Spieltag zu. Gehen rein in unsere Ist-noch-was-Kategorie. Wir haben noch 3 kleine Sachen. Bis gleich. So, da sind wir wieder. Und zwar fange ich an mit einer Stadiondurchsage. Der Strafstoß wurde überprüft. Nach Ansicht der Bilder lag eine Abseitsstellung vor. Deswegen lautet die Entscheidung kein Strafstoß abseits. Das hat gesagt Schiedsrichter Dr. Robin Braun beim Spiel Leverkusen gegen Hoffenheim. Und dieses Spiel gehörte ja zu den wenigen in der ersten und zweiten Liga, wo quasi, wenn bei VAR-Eingriff man die Stadiondurchsagen zum ersten Mal testen wollte, am Ende machte es nur an diesem Spieltag Dr. Robin Braun. Beim Rest gab es das nicht. Auch sehr witzig, aber war auch sein drittes Bundesligaspiel, hat allgemein gut gepfiffen und hat auch das souverän am Ende des Tages gemacht. Allgemein zu dieser Geschichte, ich werde dir gleich die Frage stellen, was du von Stadiondurchsagen hältst. Ich fange vielleicht mal an. Also so wie Dr. Robin Braun das jetzt zum Beispiel gemacht haben, fand ich es gut. Ich finde es immer schwierig zu sagen, und das da wurde ja viel drüber diskutiert, pro, contra, ja, in der NFL wird es schon seit Jahren gemacht, so, also kann das ja auch gut. Ich finde es immer schwierig, immer alles eins zu eins zu vergleichen und zu sagen, auch in Bezug auf Videoschiedsrichter, nur bei der einen Sportart, wenn das gut funktioniert, kann das im Fußball auch gut funktionieren, ist kompletter Quatsch. Das möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Man kann hier und da was übernehmen und mal gucken, ob es funktioniert. Es hat mich ein bisschen gewundert, dass das jetzt so unfassbar schnell kam. Also auch so ein bisschen aus dem Nichts. Wir diskutieren lange Zeit schon drüber. Und dann sagt Knut Kircher auf einmal zum Start der Rückrunde oder Anfang des Jahres in Doppelpass, ja, wir werden das jetzt im Prinzip einführen. Pilotmäßig, aber das wird jetzt in den nächsten Wochen kommen. Und da dachte ich mir dann so ein bisschen, okay, woher kommt das jetzt auf einmal? Also, dass das jetzt so auf einmal so von 0 auf 100 kommt. Und ich hatte auch so ein bisschen den Eindruck, wenn du mal hier und da mal zwischen den Zeilen gelesen hast und die Schiedsrichter mal so gehört hast, dass nicht alle davon so wahnsinnig begeistert waren. Also, dass das auch jetzt so unfassbar schnell kommt. Das hat mich so ein bisschen gewundert und hat mich auch so ein bisschen zweifeln lassen, ob das jetzt so eine gute Idee tatsächlich schon ist, jetzt wo wir ja eh alle mit dem VAR ein bisschen auf Kriegsfuß stehen, jetzt das jetzt auf einmal mit reinzubringen. Und was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, was mir viel wichtiger erstmal gewesen wäre, bevor jetzt die Stadiondurchsagen kommen, wäre erstmal überhaupt erstmal die Szenen auf den Stadionleinwänden zu zeigen. Weil ich finde, da ist eigentlich eine Problematik, die finde ich keiner so richtig anspricht, wenn alle sagen, ja komm, Stadionleinwand. Aber beispielsweise Union, vielleicht hat auch nur Union das Problem, aber die haben ja nur eine Anzeigetafel und die hängt über dem Gästeblock, Schrägstrich, da sind ja noch ein paar Unioner. Das heißt, die würden die Situation überhaupt gar nicht sehen. So, da machen jetzt vielleicht die Stadiondurchsagen irgendwo dann wiederum Sinn, wenn es dahin kommt. Aber so allgemein, wie gesagt, in dem Fall hat das jetzt super funktioniert, aber so all in all bin ich so ein bisschen verunsichert, gerade aufgrund der Schnelligkeit. Jetzt kann man sagen, ja gut, jetzt haben sie endlich mal Druck gemacht und jetzt kommt was mal ein bisschen schneller, ne, deutsche Bürokratie, jetzt machen wir endlich mal was. Kann ja auch gut sein. Aber ja, ich finde es ein bisschen befremdlich, ehrlicherweise. Auch gegenüber den Schiedsrichtern. Ich habe nicht den Eindruck, dass das, vielleicht irre ich mich da total, aber ich habe nicht so den Eindruck gehabt, dass die breite Mehrheit das so super toll akzeptiert.
Ich starte den Funfact, bevor ich ihn vergesse, bevor ich zu der Thematik komme, ein kleiner Funfact. Der erste Eingriff eines Videoassistenten in der Fußball-Bundesliga gab es beim Spiel von Bayer Leverkusen. Damals wurde ein Spiel beim Eröffnungsspiel der Fußball-Bundesliga 17-18 Bayern Leverkusen ein Strafstoß für Bayern nachträglich gegeben. Und auch dieses Mal, bei dieser Premiere war Bayer Leverkusen beteiligt, auch da war es ein Strafstoß, auch da war es zum Leid von Bayer Leverkusen. Das so als vorgeschobener Funfact, also wenn es Innovationen gibt, ganz genau auf Leverkusen schauen. Inhaltlich zur Sache, du hast eigentlich schon sehr viel wiedergespiegelt, was ich zu der ganzen Thematik sage. Grundsätzlich, was mich positiv überrascht hat jetzt bei diesem einen Beispiel, ist, dass wir es, weil ich es finde, bei der Frauen, ich überlege gerade, war es die Frauen-EM oder die Frauen-WM? Ich meine, es war die Frauen-WM, als es ausprobiert worden ist.
Ja.
Da hat man, finde ich, als Fernsehzuschauer da kaum was verstanden. Ich fand das jetzt deutlich besser. Wie es jetzt im Stadion ist, kann ich nicht beurteilen. Aber ich glaube, auch da hat man es dann ganz gut verstanden. Also das ist grundsätzlich schon ganz gut, wenn das technisch gewährleistet ist und der Schiedsrichter auch klar kommuniziert, wie Dr. Robin Braun auch, wenn man ihm verständlicherweise eine gewisse Grundanspannung angesehen hat.
Na klar.
Ob man das jetzt braucht, es ist ja eigentlich das, was auf diesen Leinwänden steht, nur in gesprochener Sprache. Und das, was auf diesen Leinwänden steht, brachte mir jetzt noch nie besonders viel. Weil, dass da jetzt abseits überprüft wird, ja, kann man sich denken. Grundsätzlich im Zusammenhang mit den von dir angesprochenen, ja, man kann dann auch das Spielmaterial sehen, da finde ich deutlich besser. Da muss man sagen, ich kann gar nicht mehr sagen, wo ich das gehört habe, aber ich glaube, das ist tatsächlich auch in Bezug auf Alex Feuerherd gab es die Diskussion, da war glaube ich Anfang des Jahres bei The Zone im Interview, dass das aber auch an den Vereinen liegt. Also, dass die Vereine dort auch eben die Infrastruktur liefern müssen und dass es auch von den Vereinen ausgehen kann, dass die DFL bzw. der DFB auch dort wenig Einfluss haben, ob diese Szenen jetzt gezeigt werden. Grundsätzlich würde ich das schon auch für sinnvoll halten, dann als Next Step ja durchsagen und inklusive ja, dass es dann auch zu sehen ist. Das wird zwar weiterhin dafür sorgen, speziell bei Handspiel- und Foulsituationen, dass die Meinungen trotzdem stark auseinandergehen.
Na klar.
Speziell bei Abseits würde es schon helfen, weil so sehe ich den Mehrwert jetzt nicht zwingend, auch wenn ich den Ansatz verstehe. Man hat ja auch ein paar Bilder gesehen, dass sie es schön im Trainingslager probiert haben. Auch wenn es mich jetzt überrascht hat, dass es auf einmal direkt, ja, 6 Spiele, Bundesliga, zweite Liga, oder vielleicht waren es sogar mehr als 6 Spiele, waren glaube ich sogar auch mehr als 6 Spiele. Ja, also ich fand es, so wie es Dr. Robin Braun gemacht hat, fand ich es ganz nett. Der Mehrwert erschließt sich mir allerdings ohne zusätzliche Bilder nicht. Und da kann man aber, finde ich, schon auch von den Vereinen der Bundesliga und auch der zweiten Liga erwarten, dass sie die Infrastruktur dementsprechend ausrichten, dass man das auch auf den Leinwänden sehen kann. Also auch das sollte, finde ich, in der alten Försterei dann möglich sein, dort einen zweiten Bildschirm irgendwie aufzustellen, aufzuhängen. Aber da wird ja eh bald umgebaut, dann sollte das ja auch möglich sein.
Ja, das stimmt. Guter Einwand. Dann schauen wir aber auch mal, ob das jetzt, ich weiß gar nicht, es gab jetzt gar nicht jetzt die Nachrichten, ob das jetzt so weitergeführt wird, aber müsste eigentlich, aber die Ansetzungen waren jetzt erstmal nur für diesen Spieltag. Gucken wir mal, ob da noch was kommt. Machen noch einen kurzen Schwenk zur Nationalmannschaft. Der Bundesjulian, nicht der Bundesjogi, er hat seinen Vertrag verlängert. Julian Nagelsmann, still und heimlich bis 2028. Ich weiß, dass du ja ein super Verhältnis zur Nationalmannschaft hast. Deswegen wollte ich da unbedingt dich mal fragen, wie du das findest. Für mich war es ein bisschen überraschend, aber vielleicht tun wir ihm da auch immer ein bisschen Unrecht, weil wir immer sagen, na ja, der Nagelsmann, der will doch wieder zurück auf die Piste, der ist doch ein Vereinstrainer. Aber er scheint sich in der Rolle ja durchaus wohl zu fühlen. Und wie gesagt, er scheint ja irgendwas zu sehen, dass er sagt, komm bis zur EM, England, Irland, wer da alles noch, Großbritannien, ihr wisst, wer da alles mit dabei ist. So lange mache ich erstmal noch weiter. Aber kam das für dich, also für mich kam es überraschend, wie siehst du das?
Für mich kam es auch überraschend, vor allem, weil es ja jetzt so ein bisschen, ja, wir machen das jetzt klar bis zur WM und dann schauen wir auch erstmal. Es gab ja auch in der Vergangenheit, das kann man jetzt auch durchaus mal als kritischen Vergleich anfügen, wenn ich an Jogi Löw denke, immer wieder Fälle, dass man die Verträge zu frühzeitig verlängert hat und das eigentlich schon vorher besser gewesen wäre, dass das Ganze früher beendet wäre. Jetzt sorgt es allerdings im positiven Sinne dafür, dass mögliche Fragen, die sonst in den nächsten 2 Jahren in einer Vehemenz sowohl an Nagelsmann als auch an Rudi Völler und an den gesamten DFB gekommen wären. Ja, was ist mit Nagelsmann? Geht er? Wie lange bleibt er noch? Was passiert nach der WM? Das wäre so eine Wolke über dieser ganzen Thematik. Und dass da jetzt ein bisschen mehr die Konzentration auch eigentlich auf die WM 2026 geht und dafür zu sorgen, dort für ein erfolgreiches Turnier zu sorgen, um vielleicht auch noch Nationalmannschaftsskeptiker wie meine Person oder auch andere zu überzeugen und mit ins Boot zu nehmen. Solche Situationen sorgen auch absolut bei mir dafür, dass ich das Gefühl habe, okay, mein jahrelanges Gefühl, dass die Person rund um den DFB das Ganze einfach, boah, ja, machen wir das halt mal, aber bald gern dann auch wieder zurück zum Verein und auch von den Spielern so ein bisschen die Haltung, ja, ganz nett hier, aber Verein ist schon dann auch wichtiger. Wenn diese Haltung ein bisschen weniger wird und ich das auch von Nagelsmann so signalisiert bekomme und ich habe das auch beim Interview, als er dann samstags auch bei Sky war, auch so wahrgenommen, dass er auch einfach Bock hat auf die Aufgabe, dass ihm das Spaß macht. Und warum dann nicht, also dass Julian Nagelsmann ein Geschenk für die deutsche Nationalmannschaft ist, ich glaube, das ist ohne Frage. Mal gucken, wie es mit Sandro Wagner weitergeht. Bei ihm ist es ja jetzt erstmal so, dass da jetzt der Vertrag erstmal nicht ausgedehnt wird, weil er auch in Richtung Cheftrainerposten weitergeht. Bis 2026 soll er aber ja auch im Team von Nagelsmann bleiben. Von daher ist das sicherlich für den DFB eine gute Nachricht. Für Nagelsmann bedeutet das weniger nervige Nachfragen. Für viele Vereine sorgt es dafür, dass ein überragender Trainer wohl in den nächsten 3 Jahren nicht auf dem Markt ist.
Dem würde ich so zustimmen. Ich freue mich auch sehr darüber. Und wie gesagt, er ist ja immer noch nicht jung. Er ist ja immer noch nicht jung. Ich wollte natürlich sagen, er ist natürlich auch immer noch nicht so alt. Also nach 28 kann man ja immer noch Dinge tun. Also so ist es ja nicht. Wollen wir noch schnell die Folge abschließen mit unseren 2 Pokalspielen, die wir vor uns haben. Wie gesagt, das ist ja ein bisschen gesplittet. Deswegen reden wir jetzt heute mal nicht über Bielefeld und Bremen und Leipzig und Wolfsburg. Können wir in der nächsten Folge mal machen. Aber schauen wir mal das, was wir diese Woche vor uns haben. Morgen um 20.45 Uhr, also mit morgen, heute ist Montag, also am Dienstag. Der VfB Stuttgart gegen Augsburg. Kurzer Tipp deinerseits.
In Bezug auf Stuttgart-Augsburg rechne ich mit einem 3:1 für die Schwaben, hätte ich jetzt fast gesagt, für den VfB.
Ich wollte schon sagen, ja, das ist für welche Schwaben? Ja, würde ich mich anschließen. Am Mittwoch dann Rhein-Derby, zumindest das kleine Rhein-Derby, Leverkusen gegen Köln. Ich glaube, Leverkusen setzt sich durch, aber erst in der Verlängerung.
Jetzt muss ich Luca Storms von Screentime Sport würde jetzt meckern, wenn ich hier nicht in Bezug auf Derby widersprechen würde. Das Ganze wird ja eher einseitig als Derby gesehen. Nee, Spaß beiseite. Ich glaube, das Pokalspiel von den 4 Pokalspielen, auch wenn ich bei einem von 4 vor Ort bin, auf das ich mich am meisten freue, so leid es mir für den ersten FC Köln tut, ich glaube, das wird vom Spielverlauf ein ähnliches Spiel wie letzte Saison, Leverkusen gegen Düsseldorf im Halbfinale. Früh wird das, glaube ich, sehr klar werden.
Okay, na dann bin ich gespannt, wer recht hat.
Um noch ein Ergebnis nachzuliefern. 5:0 für Bayer Leverkusen.
Was? Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, es wird ein 2:1 nach Verlängerung. Aber vielleicht muss ich am Ende mal meine Wörter essen. Eat my words game. Schauen wir mal. Nico, vielen Dank, dass du heute wieder da warst.
Danke für die Einladung.
Und dann, ich glaube, die Saison geht ja noch ein bisschen. Wir werden, glaube ich, nochmal zusammenfinden. Irgendwie an der einen oder anderen Stelle. Und hoffe dann vor allem, dass nicht nur du dann bei voller Genesung bist, sondern ich auch. Dementsprechend, ja, willst du noch was der Welt sagen, noch was loswerden? Willst du die Welt doch noch bekehren zum VfL oder so?
Ich sag mal so, die Spiele bei Wolfsburg fallen mit, die meisten Tore. Zumindest Spiele angucken kann ich empfehlen. Stadion ist auch ganz nett. VW Currywurst schmeckt ganz gut. Ansonsten hat es mir natürlich heute auch wieder großen Spaß gemacht, an deiner Seite durch den Podcast zu führen. Hoffe, deine Stimme wurde nicht allzu sehr strapaziert und freue mich natürlich in der Zukunft mit dir auch gerne über RB Leipzig, Stagnation und was der BVB denn so unter dem von uns geliebten Niko Kovac so tun wird.
Ja, das hast du schön zusammengefasst. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Folgt uns gerne auf Instagram, Fußballfilm und mehr, Kommentatorenblog, nicht zu vergessen. Bewertet uns auf allen Podcast-Kanälen, wenn ihr Feedback habt. Was nicht gut ist, dann gerne an uns weiterleiten. Ansonsten bitte gute Bewertungen überall auf allen Podcast-Kanälen, je nachdem, wo ihr uns hört. Und dann sind wir in 2 Wochen wieder am Start. Und bis dahin eine schöne Zeit und um Gottes Willen werdet nicht krank, weil ihr werdet die Kacke sonst nicht los. Nehmt mich als mahnendes Beispiel. Eine schöne Zeit, bis dahin, bleibt gesund, schaut schön und viel Fußball. Bis dahin, ciao.
Tschüss.